Hallo, herzlich willkommen. Tonspurwissen ist hier und hier ist Ursula Weidenfeld.
Wir haben immer noch viel zu viele Politiker, die meinen, weil sie jetzt hundert von Milliarden Schulden finanziert ausgeben können, wird das auch eine erfolgreiche Politik. Und das ist mitnichten garantiert.
Mehr als 1 Billion neuer Staatsschulden. Kann man so viel Geld wirklich gut ausgeben? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Friedrich Heinemann.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Bei Tonspur Wissen diskutiere ich ja einmal in der Woche eine neue Forschungsfrage, immer mit unterschiedlichen Wissenschaftlern. Manchmal gibt es, wie heute, einen aktuellen politischen Anlass dafür und manchmal versuche ich, den Stand der Forschung zu einem aktuellen Thema zu verstehen. Wenn Sie oder ihr auch eine Frage habt, die zu uns passt, dann freuen wir uns. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de und über ein paar Sterne auf der Podcast-App, ein Lob oder eine Weiterempfehlung freue ich mich natürlich ganz besonders. Danke. Die heutige Forschungsfrage verdanken wir wieder mal einer von Ihnen oder von euch. Es geht nämlich um die Frage der öffentlichen Finanzen und ob man das Geld, was man hat oder was man über Steuern einnimmt, wirklich ordentlich ausgeben kann. Und ich freue mich, dass ich Friedrich Heinemann getroffen habe, der sich spontan zu einer Antwort bereit gefunden hat. Wir reden nämlich hier am Rande einer Konferenz über vernünftiges Staatsgebaren, über die Frage, ob der Staat das Geld, das er jetzt als neue Kredite aufnehmen will, nämlich 1 Billion Euro ungefähr, vielleicht sogar mehr, auch gut ausgeben kann. Friedrich Heinemann arbeitet am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim und er lehrt Volkswirtschaft an der Universität Heidelberg. Hallo, Herr Heinemann.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Heinemann, Deutschland will in den kommenden Jahren ungefähr 1 Billion Euro oder vielleicht auch mehr an neuen Schulden machen und die auch ausgeben. Das ist echt viel Geld. Kann man oder wie kontrolliert man eigentlich, dass so viel Geld dann auch gut und richtig ausgegeben wird?
Ja, das ist die große Herausforderung. Wir haben immer noch viel zu viele Politiker, die meinen, weil sie jetzt hundert von Milliarden Schulden finanziert ausgeben können, wird das auch eine erfolgreiche Politik. Und das ist mitnichten garantiert. Denn wenn das Geld da ist, müssen ja auch die Beschaffungswege, müssen die ganzen Wege, wie das Geld eingesetzt werden kann, auch überhaupt erstmal überdacht werden. Beispiel Bundeswehr. Die Bundeswehr hat in der Vergangenheit eine sehr schwerfällige Beschaffung gehabt, sehr kostspielige Beschaffung, langwierige Beschaffung. Und jetzt geht es zum Beispiel darum, die Verteidigungsfähigkeit auch schnell hochzufahren. Das heißt, man darf nicht nur jetzt sich auf die Schulden verlassen, sondern muss auch die ganzen Beschaffungsstrukturen verändern. Zweites Beispiel, Investitionen. Länder und Kommunen sollen ja einen guten Teil des Geldes bekommen. Aber der Engpass, der Flaschenhals in der Vergangenheit war oftmals gar nicht so sehr das Geld, sondern die öffentlichen Bauämter, die öffentlichen Vorhaben gar nicht in der Geschwindigkeit realisieren können. Da muss man grundlegend dran.
Grundlegend hört sich so an, als würde es lange dauern. Das Geld soll aber ja ganz schnell ausgegeben werden.
Ja, das ist eine Herausforderung und natürlich hat die Politik auch nicht geschlafen, schon in der letzten Legislatur nicht geschlafen. Es gab ja etwa im Bereich der Bundeswehr schon umfassende Reformen im Bereich der Beschaffung und das muss jetzt natürlich weitergehen.
Was heißt das? Also ich stelle mir jetzt mal so vor, ich sitze in so einem Wehrbeschaffungsamt und habe unfassbar viel Geld zur Verfügung, dann rufe ich die üblichen Verdächtigen an, das sind 5, 6 Unternehmen in Deutschland oder in Europa und frage die, könnt ihr den Auftrag machen? Und dann sagen die mir, hey, es ist Ukraine-Krieg, wir sind bis über die Ohren voll, um deinen Auftrag zu machen, musst du halt was drauflegen. Ist das so der übliche Weg, dass es dann am Ende teurer wird oder gibt's vernünftige Wege, eben Kapazitäten dann auch optimal zu nutzen und eben zum wirklich besten Preis einzukaufen?
Ich glaube, ein Schlüssel für diese Frage ist auch eine internationale Brille auf die Verteidigungsgüter, also zumindest mal eine europäische Brille. Wir haben bisher auch deshalb so teure Verteidigung, weil da oft auch so politischer, nationaler Egoismus einsetzt und sagt, wenn wir schon die Milliarden ausgeben, dann sollen auch Produzenten in unserem Land zum Zuge kommen. Und das ist ja aus europäischer Sicht schon mal dumm. Die Europäer sollten schon mal an einem Strang ziehen an der Stelle, zum Beispiel Waffensysteme gesamteuropäisch beschaffen und eben schauen, wo in Europa oder wo auch bei zuverlässigen Lieferanten in der Welt man hier eine gute Qualität zu guten Preisen bekommen. Denn je größer der Markt, auf dem man beschafft, desto günstiger die Preise.
Aber was ist denn falsch daran zu sagen, wenn ich schon so viel neue Schulden mache und die müssen ja alle Steuerzahler irgendwie bezahlen, was ist denn dann falsch daran zu sagen, dann möchte ich aber auch, dass damit wenigstens die maue Konjunktur in Deutschland angeschoben wird, also ein zweites Ziel erreichen zu wollen?
Ja, da wo die Kapazitäten nicht ausgelastet sind, da ist der Gedanke ja richtig. Also nehmen wir jetzt mal die Bauindustrie, ne, den Wohnungsbau, da kann man vielleicht darauf hoffen, wenn wir jetzt Bauaufträge rausreichen, dass auch deutsche Anbieter genug da sind. Aber Sie sprachen ja die Verteidigungsgüter an und natürlich haben wir da einige große Produzenten in Deutschland, aber die können ja gar nicht so schnell die Produktion steigern. Also da, wo die Kapazitäten schon stark ausgelastet sind, dann nützt alles Geld dieser Welt nicht, da können sie in Deutschland nicht noch mehr Wachstum generieren. Aber stimmt natürlich, da, wo die Kapazitäten wegen der allgemein schlechten Wirtschaftslage geringer ausgelastet sind, da könnte es klappen. Aber da werden deutsche Anbieter ja auch günstige Preise bieten können. Also die sollten dann eigentlich auch einen Vorteil daraus ziehen können und zum Zuge kommen.
Wie groß ist denn jetzt mal abgesehen von der Verteidigung die Gefahr, wenn auf einmal so ein richtiger Batzen Geld im Spiel ist und auch genutzt werden kann? Wie groß ist die Gefahr, dass man insgesamt zu teuer einkauft, weil man es ja nicht drauf ankommt, dass man unnütze Dinge macht oder vielleicht auch einfach mal Unsinn, nur weil die Leute den gut finden?
Ja, die Gefahr ist riesengroß, auch in der Geschichte, in der Tradition des deutschen Haushaltswesens. Im deutschen Haushaltswesen, also für lange Zeit, ist man eigentlich dann zufrieden, wenn man ein Budget angesetzt hat und wenn man das dann ordentlich und ordnungsgemäß ausgegeben hat, alle Rechnungen gut abgeheftet hat und alle Verfahrensvorschriften eingehalten hat. Man fragt eben viel zu wenig, habe ich denn wirklich die Ziele erreicht, die ich mit diesem Geld angesteuert habe? Und das ist so das, was die Angelsachsen, die Ziel- und Wirkungsorientierung denken. Und wir kommen aus einer Denkweise, nennen wir so Input-Denken. Hauptsache, wir haben viel Geld für eine Politik ausgegeben, dann ist schon alles gut. Und die Gefahr ist riesengroß. Das ist auch das, was ich meinte, dass wir im Grunde jetzt auch so ganz neues Denken und Institutionen brauchen im Rahmen der Haushaltssteuerung, die in Richtung von dieser Ziel- und Wirkungsorientierung gehen.
Sie sagen, die Gefahr ist riesengroß. Wir haben mit diesen Institutionen, also mit den neuen Arten, Geld auszugeben, darüber nachzudenken, nicht nur es auszugeben, sondern auch, was es wirkt, haben wir gerade erst angefangen. Aber wir sind ja jetzt in einer Situation, wo jetzt Geld ausgegeben wird. Können Sie mal ein Beispiel sagen für was Sie aus dieser Perspektive einer ziel- und wirkungsorientierten Ausgabenpolitik für völlig falsch gehalten haben in Deutschland oder was richtig schief gegangen ist?
Ja, ich glaube, ein Beispielfeld ist das ganze Feld auch so der Klimapolitik, der Dekarbonisierung, wo man eigentlich immer schon zufrieden war, wenn unter einem gut dotierten Programm, wenn da eine Überschrift drüber stand, das dient dem Klimaschutz. Und das hat vielleicht auch irgendwo dem Klimaschutz gedient, aber vielleicht mit der ungeheuer schlechten Relation zwischen eingesetzten Mitteln und Wirkung. Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Das ist ein Beispiel aus Berlin, ein Programm für die Lastenfahrräder. Und da wurde dann im Nachhinein nachgerechnet, der Economist hat das mal aufgedeckt, dass das Programm insgesamt, ein millionenschweres Programm, 7 Tonnen CO2 reduziert hat, weil eben nur relativ wenig Pkw-Kilometer eingespart wurden. Und umgerechnet, jede reduzierte Tonne CO2 in dem Programm 50.000 Euro gekostet hat. Das war dann zwar auf dem Papier ein Programm, was dem Klimaschutz dient, das stimmt, aber das war derartig teuer im Hinblick auf die erreichten Ziele, dass man sagen muss, das Geld war zum Fenster rausgeworfen, da hätte man an anderer Stelle viel mehr mit erreichen können.
Also das wäre diese Argumentation zu sagen, wenn ich eine Tonne CO2 kompensieren will auf dem Emissionsmarkt, dann kostet die mich weniger als 100 Euro. Und ich habe durch dieses Programm Lastenfahrräder für Leute attraktiv zu machen 50.000 Euro gezahlt pro Tonne, die damit eingespart worden ist. Was macht man denn? Und es gibt ja eine ähnliche, nicht ganz so dramatische, aber ähnliche Rechnung für das Deutschlandticket, nicht? Wo es darum ging, dass man mit viel Geld das Deutschlandticket subventioniert hat, weil man Klimagase einsparen wollte und die Ergebnisse nicht so ganz überzeugend sind. Das Beispiel zeigt aber doch auch, dass man damit andere Sachen erreicht hat. Es ist ja, gibt ja nichts, was so beliebt ist wie das Deutschlandticket. Also egal, mit wem man redet in seinem Bekanntenkreis, alle sagen, boah, das ist so super, auch wenn es nichts eingespart hat. Ist es dann Verschwendung oder ist es nicht auch gut, Sachen zu machen, die die Leute gut finden?
Ja, wichtig ist, dass die Politik am Anfang von so einem Programm ganz genau sagt, was sie denn damit erreichen will. Also wenn es jetzt ein Programm ist, wenn jetzt das Ziel primär ist, wir wollen CO2 reduzieren, dann muss man anschließend so ein Programm auch daran messen. Es geht nicht, dass die Politik dann sagt, ja, beim eigentlichen Ziel waren wir zwar nicht erfolgreich, aber wir denken uns jetzt 2, 3 andere Ziele aus. Da können wir dann ja sagen, dass es erfolgreich war. Ne? Mit so einem Ansatz können Sie am Ende jedes Programm legitimieren. Die Evidenz zum Deutschland-Ticket war zuletzt gar nicht so schlecht, aber ein eindrucksvolles Beispiel war damals auch das 9-Euro-Ticket, was man ja 2022 als Vorläufer eingeführt hat. Und das hat tatsächlich nur dazu geführt, dass eigentlich zusätzliche Freizeitreisen erzeugt wurden. Eine Begleiterscheinung war, dass die Verspätungen im Regionalverkehr um über 30% zugenommen haben, wegen der ganzen Verstopfung im System. Und natürlich viele, die so standardmäßig auf den Zug angewiesen waren, doch sehr, sehr frustriert waren von dieser Überfüllungszeit. Da gab es dann tatsächlich eine negative Rückwirkung. Also wichtig ist, dass die Politik vorher sagt, was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir, dass es den Menschen in der Nachpandemiezeit ein bisschen besser geht und die einfach mal auf Sylt fahren können, praktisch für Umme, oder wollen wir CO2 reduzieren? Aber die dürfen nicht zwischen den Zielen springen, je nach Performance.
Das ist ein gutes Argument und ein guter Anlass zu fragen, in welchen Zeiträumen misst man denn Wirkung? Also Haushalte sind ja immer von Jahr zu Jahr gerechnet, die werden aufgestellt und dann auch abgerechnet und dann auch geprüft. Aber es gibt ja Sachen, die wirken ganz offensichtlich, wie das Deutschlandticket, eben einfach erst nach und nach. Oder wie das Elterngeld zum Beispiel, wo man ja gesagt hat, wir möchten gerne Eltern mit in der Erziehungszeit unterstützen, damit sich mehr Eltern für Kinder entscheiden. Die Kinderzahlen gehen dramatisch zurück. Jetzt streicht man auch noch das Elterngeld. Ist das schlau zu sagen, weil das eben schnell nicht gewirkt hat oder wirkt, dann lassen wir es bleiben? Oder muss man da nicht einfach auch sagen, weil für manche Sachen braucht die Politik einfach einen längeren Atem?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Das stimmt, die Politik muss ja Entscheidungen über Programme treffen zum Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht, sie hat ja dann noch keine 20-jährige Wirkungsanalyse vom Instrument, was man vielleicht vor 5 Jahren eingeführt hat. Ne? Da muss man Kompromisse finden. In der Forschung gibt es dann ja ähnliche Evaluationen, zum Beispiel zu anderen Ländern, der ähnlichen Instrumenten, wie die gewirkt hat. Also ein Beispiel ist ja auch die ganze Evidenz zum Thema frühkindliche Bildung, wo uns die Bildungsforscher aus Jahrzehnten sehr, sehr umfassende und übereinstimmende Evidenz liefern, dass gerade die gute Arbeit in den ersten Jahren in der Kita-Phase, dass die unglaublich wichtig ist für den ganzen Lebenszyklus. Und dann kann ich als Politiker schon mal ein sehr gutes Gefühl haben, dass ein Programm, was ich dort einsetze, vermutlich sinnvoll ist, selbst wenn ich das konkrete Programm noch nicht bewerten kann. Also das ist so ein Kompromiss, den man dann treffen muss.
Welche Rolle spielen denn internationale Erfahrungen, gerade in diesen Bereichen von diesen in Anführungszeichen weichen Programmen?
Wir haben in Deutschland immer noch in Bundes- und Landesministerien zu sehr den Ansatz, dass wenn es um so ein Programm Gewaltprävention geht und Sie fragen, war das erfolgreich, dass Sie die verwaltenden Referate zum Beispiel selber befragen und die dann eine sogenannte Evaluation machen, vielleicht ein paar Empfänger der Programme fragen, die finden das natürlich alle toll, dass das Geld an sie geflossen ist und dann macht man Interviews und die sagen, alles erfolgreich, dann kriegst du einen Gütestempel. Und das ist natürlich keine besonders zuverlässige und unvoreingenommene Beurteilung. Da sind etwa die Angelsachsen seit vielen Jahrzehnten weiter, die sagen, solche Evaluationen müssen immer von unbeteiligten Dritten erfolgen. Das darf schon mal niemals das Referat selber sein, sondern es muss, wenn es dann im öffentlichen Sektor angesiedelt ist, eine unabhängige Evaluationsstelle sein, die da reinguckt. Oder eben externe Wissenschaftler, also Leute, die nicht ein Interesse daran haben, dass das Programm weiterläuft. Und dann kriegt man doch zuverlässige Einsichten. Das machen die Angelsachsen besser.
Gucken wir mal auf das Geld, das wir ausgeben, um kurzfristige Effekte zu erzielen, also um die Konjunktur anzuschieben. Da hat die neue Bundesregierung vor, Milliarden in so eine Art Investitionsoffensive zu stecken. Also man soll seine Anschaffungen schneller steuerlich abschreiben können. Es soll möglicherweise auch Zuschüsse geben. Wie misst man denn da, ob das vernünftig ist oder nicht? Also was guckt man da einfach nur am Ende aufs Wachstum und sagt, guck mal, hat was gebracht? Oder sagt man dann auch, da haben die Unternehmen, da haben die Leute in die richtigen Sachen, Digitalisierung, Klimaschutz investiert?
Ja, zum Thema, wie reagieren Investitionen auf Steueranreize, gibt es wirklich eine umfassende Forschungsliteratur. Und die sagt uns schon, dass auch Abschreibungsregeln einfach die Attraktivität einer Investition verbessern. Das Nette aus der Sicht des Fiskus an einer beschleunigten Abschreibung ist ja, der Gewinn wird zeitlich nur verlagert. Also jetzt in der Gegenwart kann das Unternehmen einen niedrigen Gewinn ausweisen, was eine höhere Abschreibung hat. Aber dafür wird in der Zukunft der Gewinn höher sein und der Fiskus holt sich das Geld später zurück. Aber für das Unternehmen ist es eben reizvoll, weil sie eben erstmal diesen Liquiditätsvorteil haben und in einer Zeit von Zinsen, die wieder ein bisschen höher sind als früher in den Nullzinszeiten, diese Liquidität auch einen wirklichen Rentabilitätsvorteil hat. Und das wissen wir aus der Forschung, dass solche Sachen wirken, so dass wir da der Bundesregierung, so der Koalition sagen können, da seid ihr eigentlich auf keinem schlechten Weg, damit könnt ihr Investitionsanreize setzen, ohne dass das den Fiskus auf Dauer wirklich so viel kostet.
Und ist es schlau, das mit so einem Verfallsdatum zu versehen? Also zu sagen, wir machen das bis Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres? Oder wären nicht einfach berechenbarere und niedrigere Steuern für Unternehmen der bessere Weg, weil es eben einfach dann vielleicht zu kontinuierlich mehr Investitionen führen würde?
Ja, das stimmt. Diese Verfallszeiten haben ja auch immer ein großes Glaubwürdigkeitsproblem, denn man kann sich auch ausrechnen. Also in 2 Jahren, wenn die Bundesregierung vielleicht schon wieder in die nächste Bundestagswahl denkt, dann wird sie wieder überlegen müssen, was machen wir denn jetzt? Und daher haben diese Verfallsdaten am Ende auch nie so eine richtige Glaubwürdigkeit. Klar, eine dauerhafte Steuersenkung, wie der Koalitionsvertrag das ja mehr zum Ende des Legislaturperiode vorsieht, ist besser. Aber den finanziellen Spielraum, dafür muss man sich ja erstmal verdienen. Ne? Und das heißt, um an der einen Stelle Wachstumsanreize zu setzen, müsste man an der anderen Stelle, und das sind sehr oft die sozialen Sicherungssysteme, das Geld auch erstmal einsparen. Also man muss etwas politisch sehr Unattraktives machen, um Wachstumspolitik machen zu können. Und das ist natürlich die Krux.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, woher wir eigentlich wissen, dass das, was wir an Steuern und Sozialabgaben einzahlen, auch vernünftig verwendet wird. Woher wissen wir das oder können, gibt es so zuverlässige Punkte, bei denen man sagen würde, da wird das Geld richtig ausgegeben, da wissen wir auch, dass es wirtschaftlich und effizient eingesetzt wird. Wer guckt da drauf und wer sagt uns das, ob das passiert in diesem Staat?
Ja, die Bundesministerien haben an sich unterliegen eigentlich einer Pflicht, alle Programme mit Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen unter die Lupe zu nehmen. Das geschieht aber quantitativ sehr unterschiedlich, auch in der Methodik noch sehr unterschiedlich. Ich will mal mit dem Lob da starten. Es gibt Ministerien, die sind da schon sehr weit. Zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit ist diese Evaluationskultur ungeheuer ausgeprägt. Warum? Weil man hier Steuerzahlergeld ausgibt in fremden Ländern. Das schafft einen höheren Druck zur Legitimation. Und weil man hier in den internationalen Organisationen zusammenarbeitet mit anderen Ländern, die eben diese ausgeprägte Evaluationskultur schon haben. Und da weiß man doch sehr gut, wie Programme wirken, weil man das richtig in Evaluationsstudien mit Art Experimenten auch oft überprüft, dass man sagt, wir schauen uns jetzt mal ein afrikanisches Dorf an, da haben wir ein Mikrokreditprogramm angesetzt und dann vergleichen wir die Investitionstätigkeit, die Erwerbstätigkeit der Frauen und so weiter dort mit dem Nachbardorf, wo wir das Programm nicht hatten. Und dann kriegt man eine sehr gute Evidenz dafür, ob so ein Programm wirksam ist. Und vergleichbare Dinge machen wir noch viel zu selten für viele Programme, die wir hier im Inland auflegen.
Das kann man ja sich auch für Programme vorstellen in Deutschland, wobei das natürlich schwieriger wäre, dann zu sagen, du kriegst jetzt eine Subvention für dein E-Auto und wir gucken mal, ob der Nachbar, der auch ein neues Auto braucht, ob der sich jetzt auch ein E-Auto kauft oder einen anderen. Das ist natürlich super schwer durchzusetzen in einer Situation, wo der Nachbar ja auch Steuern zahlt und auch denkt, wenn schon Programm, dann ich bitte auch.
Man müsste mal zumindest der Politik oder auch den Referaten schon mal eine Pflicht auferlegen, erstmal darzulegen, wie die sich so eine Kausalkette vorstellen. Warum soll eine bestimmte Subvention überhaupt das erreichte Ziel bewirken? Und da hört es ja oft schon auf, dass es da im Grunde auch sagen wir mal, von der Logik kaum Zusammenhang gibt. Ihr Datenproblem oder die Datenfrage ist enorm wichtig. Und da stoßen wir immer wieder natürlich auf den Rückstand Deutschlands in der ganzen digitalen Infrastruktur. Denn um evaluieren zu können, um so eine ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung zu haben, brauchen ja am Ende Politiker, wenn sie Entscheidungen über Programm treffen, in dem Zeitpunkt die Daten. Das nützt denen ja nichts, dass dann Wissenschaftler macht, ja, in 2 Jahren habe ich die Studie fertig, aber da sind wir schon im übernächsten Haushalt und die Entscheidung ist lange getroffen. Und das heißt, diese Realtime-Daten, diese Verfügbarkeit, diese Verkopplung der Daten. Das ist eine riesen Herausforderung. Wenn heute Bundestagsabgeordnete Daten brauchen zum bestimmten Programm, die müssen dann eigentlich eine Anfrage machen, ne? Eine große oder kleine Anfrage, dass die Ministerien dann in einer gewissen Frist was liefern. Und selbst Menschen im Haushaltsausschuss können nicht auf Knopfdruck sozusagen sehen, was sind denn jetzt die Output-Daten, die Performance-Daten zu diesem Bildungsprogramm oder zu jedem Verteidigungsprogramm. Und das ist eine große Krux. Daher ist so eine Gründung vom Digitalministerium auch in der Hinsicht wichtig. Es geht gar nicht nur um die, sagen wir mal, um die bessere digitale Infrastruktur, sondern es geht auch um bessere Entscheidungen, weil unsere Politik kann ja nur dann bessere Entscheidungen treffen, wenn die Datenverfügbarkeit endlich verbessert ist.
Also technisch und wissenschaftlich wird es möglich, so eine Art Benutzeroberfläche für politische Entscheider zu haben, die sehen könnten, mache ich das, passiert wahrscheinlich das oder habe ich das gemacht und das war nicht so richtig gut. Also es würde schon gehen, dass man sehr, sehr zeitnah sieht, wie Geld wirkt, das ich ausgegeben habe?
Ja, also Wissenschaftler sind da immer super ehrgeizig und nicht jeder ehrgeizige Traum ist da realistisch. Ne? Aber wenn ich mal so Länder schaue wie Österreich, die bei der Wirkungsorientierung sehr weit vorangeschritten sind, die haben zu jedem Budgetposten, haben die da stehen, was sind hier unsere Ziele? Ich sag mal im Verkehrsbereich, wir setzen jetzt dieses und dieses Geld ein, wir wollen die Zahl der Verkehrsunfälle senken in den kommenden Jahren, um so und so viel Prozent. Und diese Daten sind dann im zentralen Portal jederzeit zugänglich und da kann jeder Journalist, jeder Wählerin, Wähler kann nachschauen, haben die denn eigentlich das Versprechen eingehalten? Ob das dann immer kausal so genau also eine Wirkungsanalyse ist, aber man kommt in eine ganz andere Dimension, ganz andere Art des Nachdenkens über den Haushalt, nicht nach dem Motto, wie viel Milliarden habe ich ausgegeben, sondern was habe ich eigentlich erreicht? Und da müssen wir hin.
In Deutschland ist es ja so, dass Geld oder Budget auch immer politische Macht bedeutet. Wenn man auf die Ministerien guckt, auf das Kabinett, dann sagt man, boah, das Verkehrsministerium ist wahnsinnig mächtig, weil die so viel Geld ausgeben können. Oder das Sozialministerium hat eine enorme politische Bedeutung, weil da so viel Budget dran hängt. Ist das eine Logik oder ist diese politische Logik gut oder schlecht für die Frage, gebe ich Geld gut aus und gehe ich vielleicht auch mal aus einem Haushaltsjahr raus und sag, da habe ich eben nicht alles ausgegeben und das war auch gut so.
Ja, diese Logik, Erfolg oder Einfluss in Milliarden zu definieren, die ist ganz fatal, ne? Und das ist ja gar nicht nur die Spitzenpolitik so, sondern es zieht sich runter bis in die Referate. Man ist dann umso wichtiger, je mehr Nullen man am eigenen Programm hinter hat. Und da brauchen Umdenken genau in die Richtung, die Sie angedeutet haben. Also es sollte eigentlich in Zukunft auch der befördert werden, in dem Ministerium, Referatsleiterin, die sagt, mein Programm, das ist so richtig daneben gegangen. Das war ein krasser Misserfolg. Weil da würde ich eigentlich als ziel- und wirkungsorientierter Mensch hellhörig sagen, wow, die macht ihren Job, die ist selbstkritisch und das muss man loben. Also diese Lernkultur, diese Fehlerkultur, die muss einziehen und nicht einfach das angeben, ich habe aber ein Programm erfolgreich ausgegeben bis zum letzten Euro.
Würden Sie sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind?
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Also wenn man sich die letzten Regierungen anschaut, die haben eigentlich alle bei der Ziel- und Wirkungsorientierung Impulse gesetzt. Gerade die viel gescholtene Ampel hat auf dem Weg ist sie weitergegangen, hat die sogenannten Spending Reviews, so umfassende Erfolgskontrollen konsequent durchgeführt, die Wirkungsorientierung in einem großen Plan auch sagen. Also die weitere Entwicklung skizziert. Da kommt jetzt viel darauf an, dass die neue Bundesregierung da anknüpft. Der Koalitionsvertrag deutet das nur ganz kurz mit einem Satz an. Das ist jetzt wichtig, dass sie mehr draus macht, damit wir nicht bei der Gefahr landen, die Sie ja ganz am Anfang unseres Gesprächs angesprochen haben, dass Sie sagen, ach, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so finden und nachdenken, wir haben ja jetzt genug Geld.
Dankeschön, Herr Heinemann.
Sehr gerne.
Ihnen und euch auch vielen, vielen Dank fürs Interesse. Bis zur nächsten Woche, Ihre Ursula Weidenfeld. Viele Grüße, tschüss.